2. Mose 15, die Verse 22 bis 27. Mose ließ Israel ziehen vom Schilfmeer hinaus zu der Wüste Schur, und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach: Was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach: Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Wir beten. Ja, Vater, danke, dass du ein Programm hast, nicht nur mit deinem Volk, sondern auch mit deiner Gemeinde und auch mit uns persönlich, und dass du unser Bestes suchst und dass du uns führen und lenken und leiten willst und auch so durch die Lebenswüste führen willst, dass wir zubereitet und ausgerüstet werden für unseren Dienst und wachsen dürfen und heranreifen dürfen, um dir eines Tages dann auch zu begegnen in der Welt des Lichtes. Und wir danken dir für diesen Abend, für dein Wort, für die Gemeinschaft, danken dir für unseren Bruder Kurt Schneck. Nimm ihn in deine Hand und lass ihn reden, was du geredet haben willst. Lass ihn dein Mund sein und von deinen Herzensgedanken berichten. Gelobt und gepriesen seist du. Amen.
Ja, ich sage auch noch einmal ganz artig Grüß Gott euch hier im Saal und denen, die unten das Public Viewing da haben und denen zu Hause am Livestream. Ich schicke eine Sache kurz vorweg, eigentlich eine Dankesschuld. Ich habe es wahrscheinlich etliche Male in verschiedenen Kontexten hier schon erwähnt, dass wir auf Schloss Klaus einen ziemlichen Engpass hatten, was die Küche anlangte. Wir haben also über ein Jahr oder eineinhalb fast die Küche nur mit wechselnden Teams aus dem Haus betreuen können, die also neben ihrer anderen Arbeit dann auch noch die Küche gemacht haben. Anfang Mai ist dann unser Gebet erhört worden. Da hat ein Koch bei uns angefangen, der Edi. Und es schaut so ganz gut aus, dass er sich ins Team gut einbringt. Der war in der Bibelschule schon das halbe Jahr vorher, der wusste also, worauf er sich einlässt, der kannte das Haus, was es für ein verrückter Haufen ist, aber jetzt haben wir einen. Sabrina macht auch noch weiter und wir bräuchten trotzdem noch einen. Ich habe ja irgendwann einmal mit Andreas auch geredet und gesagt: Wehe dir, du streckst deine gierigen Finger nach unserem Koch hier aus. Ich habe es natürlich nicht gemacht, ich habe ihn nicht einmal kennengelernt, aber Essen schmeckt ja ganz gut. Für die Teilnehmer an unseren Bibeltagen da zur Wüstenwanderung Israels und der Bedeutung für unser Leben, das sind jetzt 2 Lektionen, die ich nachliefere. Einerseits die 3. Lektion, bittere Wasser im neuen Leben und wie es doch noch gut werden kann. Und dann auch noch die 4. kurze Lektion mit Mara und mit Elim. Ich bin der Herr, dein Arzt, ist mein Untertitel auch. Nach Wunden und Gesang eine Durststrecke. Von Gott geplant, von Gott so geführt. Freude, Jubel, gelöste Heiterkeit, erlöst, befreit, zurückschauen auf einen erledigten Feind. Wie schön, ist einfach herrlich. Nur so geht das nicht immer weiter. Gott hat noch ein paar Dinge vor mit seinem Volk, darum ist das nächste eine Entschlackungskur in Bad Mara. Nun, Mara liegt auf dem Weg brauche ich die Orientierung hier nicht machen. Mara liegt auf dem Weg und es ist kein Irrweg. Mara ist ein Ort, der zu einer notwendigen und vielleicht auch notvollen Begegnung mit mir selber führt. Es war kein Irrweg, kein Abweg, sondern ein Weg, den Gott zugelassen hat. Und so gibt es jetzt nach Wundern und Gesang eine Durststrecke. Gott ist nicht nur der Gott, der die Ägypter ersäuft, die Wolken- und Feuersäule errichtet hat, der das Meer teilt, die Sonne verfinstert, die Welt macht, Ägypten zum Narren hält und ein Volk von Sklaven mobilisiert. Gott ist nicht nur der Herr, der großen Bewegungen auslöst, der alle Hindernisse durch Wunder beseitigt. Gott ist vor allen Dingen auch der Gefährte auf den Durststrecken. Er ist der Freund und Kamerad auf den Wanderungen ohne Sensationen. Er ist nicht nur der Gott des Singens, des Tanzens und der Pauken und Trompeten, denn das Leben ist noch mehr und anderes und die meisten Dinge im Leben sind eben keine Sensationen. Gott ist Kamerad auf den Durststrecken, der Freund an meiner Seite, wenn die Wanderung über lange Wege ohne Sensationen geht. Er ist der Gott meines Alltags und da geht es meistens sehr unspektakulär zu. Leben besteht aus vielen wenig sensationellen, normalen, notwendigen Abläufen. Das Leben ist keine Kette von Wundern. Dafür aber jetzt von unserem Text her etwas anderes, über das Sie sich wundern müssen. Das ist eine kleine Illustration, die zeigt es. Sie sind aus Ägypten heraus, unter dem Blut des Lammes, sind durchs Meer gegangen, auf der anderen Seite des Heils angekommen. Aber wenn man genau schaut, dann merkt man, sie haben ein ägyptisches Erbe auch mitgebracht. Das, was Ägypten geprägt hat, ist auch in ihren Herzen noch gegenwärtig. Und so kommen sie in diesem neuen Leben an und eine der Entdeckungen ist bittere Wasser. Es brauchte nur eine Nacht, um Israel aus Ägypten rauszubringen. Aber es brauchte viele Jahre, um Ägypten aus Israel herauszukriegen. Und um das, was so an bitteren Wässern in unserem Leben ist, darum wird Gott sich jetzt kümmern. Das Ende ist dann Mara und Elim mit schönen Möglichkeiten. Es wäre also die erste Entdeckung, es gibt immer noch bittere Wasser, auch im neuen Leben. Gott ist Befreier und er ist auch ihr Arzt. Befreit seine Patienten aus der Knechtschaft und dann nimmt er sich die Bitterwässer unseres Lebens vor. Es gibt vieles, was Gott erst jetzt heilen kann. Zuerst war er Befreier, jetzt müssen sie ihn erleben als Arzt. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir für Gott nicht unbedingt ein Schnäppchen sind. Wir sind schwierig, belastet, geprägt von vielen problematischen Einflüssen, nicht unbedingt ein toller Fang. Als er dich noch nicht hatte in der Mannschaft, hatte er weniger Sorgen. Und seit er mich im Team hat, schläft er etwas weniger gut. Nun, was ist im Blick, worum geht's? Ganz einfach, Ägypten hat seine Spuren in ihnen hinterlassen. Sie haben da etwas mitgenommen in ihrem Herzen. Ägypten, das ist ihre Herkunft, ihre bisherige Lebensgeschichte. Ein Leben unter versklavenden Verhältnissen. Ägypten hat sie erzogen, hat sie tief geprägt, hat sie hörig gemacht. Und das Ergebnis ist ein gebrochenes Herz und ein geängsteter Geist. In ihrem Denken, in ihren Reaktionsmustern, da ist die Sklavenmentalität da, gebrochen und gedrückt, dekadent und primitiv geworden. Aus Ägypten haben sie ihre Werte, Einstellungen, Methoden mitgebracht und unter der Pharao Unter der Peitsche des Pharaos entwickelt man eben keinen aufrechten Gang. Da wird einer nicht entfaltet zu einem schönen, edlen Charakter. Ägypten bringt kein schönes Menschentum hervor. Da werden die niedrigen Instinkte geweckt, da wird man geschlagen und tritt im Gegenzug den Nächsten, den man erreichen kann. Nein, Ägypten macht nicht schön. Ägypten macht hässlich. Ägypten macht nicht edel, da verroht und vertiert der Mensch. Darum muss Gott sich jetzt erweisen als Arzt. Und Gott nimmt diese Arbeit mit uns gerne an. Wenn wir erlöst sind, wenn wir uns entschieden haben für Jesus, sind wir ja noch nicht am Ziel. Jetzt fängt die eigentliche Arbeit Gottes mit uns ja erst so richtig an. Und darum, für die Bitternisse des Lebens, für die bitteren Wasser in unserem Leben, dafür hat Gott ein Holz, das Kreuz, das bittere Wasser süß macht. Es gibt Bitternis, die ich mir selbst bereitet habe, aus Schuld oder Dummheit. Und es gibt die Bitternis, die andere an mir angerichtet haben. Schicksal, Verletzung, Prägung, Einstellungen, die mir verpasst wurden. Und so haben wir hier als zweites ein Holz, das bittere Wasser süß macht. Er zeigt ihnen ein heilendes Holz. Und durch dieses heilende Holz wird das Ungenießbare des Lebens süß. Das Bittere wird verwandelt, Vergangenheit wird sogar zum Segen. Erfahrenes Leid wird zur Hilfe. Denn erlittene Wunden und Verwundungen machen barmherzig. Schweres wird förderlich, wenn Gott die Bitternis herausnimmt. Ein heilendes Holz, und man ist sich in der Geschichte der Auslegung einigermaßen einig, dass dieses Holz eine Prophetie ist auf das Kreuz Jesu Christi. Und dieses Kreuz Jesu Christi hat im Leben des Gläubigen ja diese ganz tiefe, besondere und wichtige Bedeutung. Kreuz bedeutet für uns drei Dinge hier: Vergebung, Verstehen und Liebe und Annahme. Brauchen alle drei. Ich muss wissen, dass ich jemanden habe, der mich versteht, dass ich geliebt bin. Ich muss wissen, dass mir vergeben ist. Das Kreuz bedeutet zunächst Vergebung. Da, wo Schuld im Spiel ist, sagt Gott, ich vergebe dir. Fürchte dich nicht. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Immer wenn Schuld im Spiel ist, weist Gott uns auf das Kreuz hin. Und da wurde mit der Sache umgegangen. Schuld wurde auf Christus gelegt, von ihm erledigt, ausgekreuzt und endgültig entsorgt. Das zweite ist Verständnis. Ich verstehe dich, denn ich kenne Bitternis aus eigener Erfahrung, sagt Jesus. Ich habe es selber durchgemacht. Hebräerbrief hat einige Stellen drinnen, wo davon die Rede ist, dass er in Schwachheit gewesen ist, dass er versucht wurde wie wir. Sogar, dass er an dem, was er litt, gehorsam gelernt hat. Und wir haben in ihm keinen hohen Priester, der uns nicht verstehen könnte. Wir haben einen hohen Priester, der unsere Schwachheiten kennt. Ich weiß, wie sich Versuchung anfühlt. Und wenn man an seine Grenzen kommt nach 40 Tagen in der Wüste. Ich kenne auch das Dasein eines Flüchtlings, dass man ein Fremder ist und unverstanden. Ich weiß, wie sich's anfühlt, wenn man verraten und verkauft wird, verleugnet und verachtet, verspottet, verfolgt und bedroht. Und wenn sie einen hängen lassen, im Stich lassen. Ich weiß, wie das ist, wenn du niemanden hast, der zu dir hält und dem du etwas bedeutest. Und wenn du in irgendeiner solchen Situation bist oder auch anderes mehr, ich verstehe es. Jesus sagt, ich kenne es, wir haben keinen Bruder in ihm, der nicht mit uns mitleiden könnte. Er ist durch ganz vieles selber durchgegangen. Aber dann bedeutet es auch Liebe und Annahme. Es gibt Schäden in unserem Leben, die ich durch die Schuld anderer bekommen habe. Diese Schäden löst Gott durch Liebe auf. Bei vielen Bitternissen unseres Lebens ist eben nicht eigene Schuld im Spiel. Das sind andere, vielleicht oder sogar oft an uns schuldig geworden. Oder sind uns etwas, viel oder alles schuldig geblieben. Es gibt Nöte, da kannst du nichts dafür. Da ist eine Erbkrankheit, eine vererbte Depressivität womöglich. Oder Neigungen und Veranlagungen, die man mitbekommen hat, die man sich nicht ausgesucht hat. In der Forschung weiß man inzwischen um Epigenetik. Epigenetik heißt, dass sich ein Verhalten in die Gene einschreibt, sonst gäbe es ja nicht diese ganzen verschiedenen Ausprägungen. Und wenn da jemand in den Teenagerjahren sehr locker gelebt hat, viel getrunken, gekifft oder sexuell freizügig war, alles Mögliche, dieses Verhalten schreibt sich ein, geht in die Gene und wird dann auf das Kind womöglich übertragen, obwohl man um die Zeit mit 24, 25, wo man das Kind kriegt, schon lange clean ist, sauber lebt, ordentlich lebt. Und Menschen entdecken bei sich, warum ist das bei mir so? Was ist da los? Tja, frag mal, wie die gelebt haben. Geld, damit soll nicht Verantwortung abgelehnt werden, aber eine Erklärung für manche Muster und Verhalten ist da schon mit drin. Man gibt gelebtes Leben, gelebtes Verhalten kann vererbt werden. Und dann fragt sich ein Kind, ein junger Mensch, ich weiß nicht, wie ich dazu komme, aber es ist da. Oder Schäden auch durch mangelnde Fähigkeit zu vertrauen, weil die Eltern die Lektionen des Urvertrauens nicht vermittelt haben. Da stand kein Ja über diesem Leben. Da war keine Geborgenheit, kein echtes Zuhause. Und so ein Mensch ist darum immer irgendwie auf der Flucht oder auf der Suche. Da ist einer kalt geworden, weil er nie wirklich gewärmt wurde, weil ihm das Leben auch noch dazu eine kalte Dusche nach der anderen verpasst hat. Unter Schlägen ist jemand hart geworden. Oder es gab Liebe überhaupt nur um den Preis von Leistung. Oder da war der nette Onkel, der ein bisschen zu nett war. Oder man war ein Opfer der Wohlstandsverwahrlosung. Jede Menge Dinge und Spielsachen. Kinderzimmer überfüllt mit dem ganzen Kram. Aber keine Liebe, keine Geborgenheit. Jede Menge zerstörerische Freiheiten. Aber keine bergenden Grenzen. Und da sagt Gott, ich habe ein Holz für dich. Und das Holz sagt schon her, so sehr liebe ich dich. Diesen Preis habe ich für dich bezahlt, so viel giltst du mir, so wertvoll bist du für mich. Darum habe ich diesen Preis für dich bezahlt, egal wie dein Selbstbild aussieht, deine Geschichte, deine Prägungen, deine Muster. Ich liebe dich. Mir bist du so viel wert, dass ich einen ganzen Christus für dich gebe. Liebevolle Annahme, dort, wo ich eine vereinsamte, enttäuschte, verletzte, gekränkte Seele habe. Es ist interessant, das Evangelium ist schon im Alten Bund voll von Bildern der Zartheit und Behutsamkeit Gottes, mit der er uns annimmt, aufnimmt, um das, was schon angeknackst ist, nicht ganz zu zerbrechen. Jesaja 40,11 sagt schon, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Jesaja 43, Vers 1, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, so will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, so sollst du nicht brennen, die Flamme soll dich nicht versengen. Seelsorge bedeutet heute womöglich einmal von 10-mal über Sünde reden und 10-mal reden von akzeptiert sein, von angenommen sein und geliebt sein von Gott. Der Mensch ist schon so zerdrückt und zerknautscht und zerschlagen genug, da braucht er nicht noch eins obendrauf. Der muss das hören, dass er geliebt ist, dass Gott ihn angenommen hat, dass er unendlich, unaufgebbar, unaustauschbar wertvoll ist, unerschütterlich und unaufhörlich geliebt, dass Gott alles gegeben hat und bankrott ging an dieser Liebe. Und man kann sich so im Hinterkopf immer wieder einzeichnen, Gott war in seinem Lieben niemals auf unsere Attraktivität angewiesen. Es war ein Entschluss seines Herzens, uns zu lieben. Es war ein Entschluss seines Herzens, uns anzunehmen, uns aufzunehmen. Und wenn du Römer 5, Abvers 5 anschaust, dann wird uns gesagt, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen ist in unser Herz. Und es war eine Liebe, die das ganz klar gemacht hat. Du, ich habe dich geliebt, da warst du nicht besonders beeindruckend. Du warst also ein Znichterl. Versteht ihr was? Ihr könnt euch vorstellen, was es ist. Ne? Asthenes. Das sind so schmale Erscheinungen. Ich bin Astheniker. So Leute mit einer eingetretenen Figur, einer eingetretenen Wirtshaustür, Leute, die nur jeden zweiten Tag einen Schatten werfen. Nein, du warst kein Held und kein Gigant. Ich habe dich geliebt, als du noch Feind warst. Aufmüpfig, aufrührerisch, rebellisch. Ich habe dich geliebt, als du Sünder warst. Einer, der das Ziel verfehlt, der vom Kurs abgekommen ist. Und ich habe dich geliebt, als du schwach gewesen bist, gottlos gewesen bist. In deinem Leben diese breite Spur hattest, wo du gottlos sein wolltest. Fäuste gegen den Himmel gereckt hast. Hat mich alles nicht beeindruckt. Ich habe dich nicht geliebt, weil du so attraktiv bist. Sondern meine Liebe wird dich attraktiv machen. Und ich habe beim Lieben nichts von dir als Voraussetzung erwartet, sondern ich habe sie einfach geschenkt und gegeben. Du bist wichtig für mich. Du bist wertvoll. Du bist geliebt. Und so sind Minderwertigkeitskomplexe im Angesicht des Kreuzes nicht notwendig. Gott nimmt sein heilendes Holz und versenkt es in die Bitterkeiten deines Lebens und sagt, egal was deine Eltern dir gesagt haben, was sie dir angetan haben, ich sage dir, so wertvoll bist du mir, so geliebt bist du bei mir, so gewollt bist du, so begehrt bist du. Und so gibt Gott als allererstes ein Holz in ihr Leben. Gott ist Arzt und die erste Medizin ist ein heilendes Holz. Dieses heilende Holz macht das Bittere süß, das Ungenießbare des Lebens wird süß oder zumindest genießbar. Ich merke übrigens nur am Rande an, durch das Kreuz kommt eine unglaubliche Aufwertung des Menschen überhaupt. Das christliche Erbe hat eins in diese Welt gebracht, die Beurteilung des Menschen vom Kreuz her. Und vom Kreuz her wird deutlich, der Mensch ist wertvoll, denn das setzt Gott für den Menschen ein. Und da ist jeder gleich, das ist das Angebot für jeden. Gott bezahlt für jeden alles, er ist unglaublich wichtig. Und damit kommt vom Kreuz her eine enorme Aufwertung des Menschen. Vom Kreuz her wird der Mensch als wertvoll angesehen, mit einer unantastbaren Würde ausgestattet. Für die Menschen, die aus dieser Kultur kommen, wo man das Leben einfach in den Nil geschmissen hat, als ob es nichts wert wäre, denen sagt Gott hier, so viel giltst du mir. Und dann kommt noch etwas dazu, weil dir vergeben ist, vergib du auch. Ist nicht direkt in diesem Text, aber im Evangelium ist es untrennbar verbunden. Vergebung und Annahme erfahren, damit ich anderen auch vergeben kann, die an mir schuldig geworden sind oder mir viel schuldig geblieben sind, und nicht ständig harren und sich beklagen. Das nutzt nämlich nichts. Ich kann ja überhaupt nichts ungeschehen machen. Wenn du wirklich frei werden willst, vergib. Wer nachträgt, nachtragend ist, der ist und bleibt belastet. Nachtragend sein, das ist ungefähr so schlau, wie die giftige Pille selber schlucken und hoffen, dass der andere dran stirbt. Gell, und da, wo er ihnen vergibt, da wächst auch die Kraft zur Vergebung bei anderen. Vergebung hat diese ganz eigenartige Macht. Wenn Gott mir vergibt, lerne ich auch den zweiten Satz im Vater Unser, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn mir meine Sünde vergeben ist, dann stehen auch die vor mir, die an mir schuldig geworden sind. Und es kann ich denen auch Vergebung. Den Eltern die Scheidung, den Geschwistern die Bosheiten, der Gesellschaft ihre Schlechtigkeit. Du wirst mitleidig und barmherzig. Und damit verliert die Vergangenheit auch den Zugriff auf dich, weil du vergeben hast. Wer nicht vergibt, bleibt versklavt an die Vergangenheit, den Schmerz, versklavt an das Opfersein, lebt in der Rückwendung, und das Morgen grau, schwarz, düster, ja, oder gehässig. Und wer zulässt, dass er unendlich geliebt ist, und freilässt, so kommt das Geheimnis der Liebe in Gang. Holz macht das Bittere süß. Wunden machen dann barmherzig. Vergangenheit wird zum Segen. Leid wird zur Hilfe. Schweres wird sogar förderlich. Der geliebte Mensch kann dann auch lieben. Der angenommene Mensch kann auch annehmen. Und der betroffene Mensch kann selber betroffen sein. Und der so von Gott in die Arme genommene Mensch wird auch in die anderen in die Arme nehmen. Liebe erzeugt Liebe. Und hier sind total entwertete, zerdrückte Menschen, die Gott überhaupt erst einmal aufbauen muss. Aber er sagt, ich bin der Herr, den Arzt. Es genügt nicht, einen Erlöser zu haben, du brauchst jemanden als Arzt. Und das wird die lebenslange Begleitung durch Gott, denn manche Dinge sind sehr hartnäckig. Darum ist das Dritte, ich bin der Herr, dein Arzt. Dort gab er ihnen Recht und Gesetz. Und er hat es gesagt, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, merken auf seine Gebote, halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Ich bin der Herr, dein Arzt. Die Krankheiten Ägyptens kamen nicht von ungefähr. Das war eine Gott zutiefst entfremdete Kultur mit allem, was sich daraus an Nöten und Zerstörtheit ergab. Und jetzt erleben wir das. Gott heilt durch das Gebot. Die Krankheiten Ägyptens bleiben dir erspart, wenn du dich ans Gebot hältst. Manchmal hilft auch Therapie. Aber vor allem heilt Gott durch das Gebot. Was glaubt ihr, wie viel Verletzungen und zerstörte Seelen uns erspart bleiben würden, würden wir uns an das Gebot halten? Das Gebot ist Gnade. Das Gebot ist nicht tötendes Gesetz, nicht mehr für uns. Als Wiedergeborene ist das Gebot Gnade. Ihr habt drei ganz bekannte, dichte Texte im Propheten Hesekiel, die Verse 11, 19, 36, 25, 27 und dann, Entschuldigung, dritte Text ist Jeremia 31, Vers 33. Und in all diesen Texten wird eine Sache klar. Wenn der Geist kommt, bringt er das Gebot zurück und schreibt es auf die Tafel des Herzens und macht aus uns Menschen, die in seinen Gesetzen wandeln. Das heißt, er schenkt ein gehorsames Herz und er beschenkt uns mit dem Gebot. Und die erste Geistesgabe ist das Gebot, nicht die Zungenrede. Die erste Geistesgabe ist das Gesetz. Und wenn der Geist kommt, bringt das Gebot zurück und schafft ein gehorsames Herz. Und ich halte das für eine theologische Leichtfüßigkeit, sondergleichen Geist und Gesetz, Gebot und Gnade gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil, wir brauchen das Gebot. Ohne Gebot landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Und außerdem, wie willst du eigentlich bei Gott um Vergebung bitten, wenn du nicht anhand des Gebotes wüsstest, was du gerade falsch gemacht hast? Du brauchst das Gebot. Man darf es nicht gegeneinander ausspielen. Gegenteil, ohne Gebot landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Und so ist das Gebot Gnade, Gesetz ein Geschenk. Gnade beschenkt mit dem Gebot. Gebot selbst ist Gnade, denn wir haben einen Gott, der uns nicht unerzogen lässt, der uns nicht verwildern lässt. Psalm 119 ist ein geradezu begeisterter Lobpreis auf das Gebot, auf das Gesetz. Ich sehe die Wunder in deinem Gesetz, Vers 18 von Psalm 119. Ohne Gesetz regieren die Instinkte und die Triebe, die Bedürfnisse, Vorlieben, Begehren und Leidenschaften. Und das geht sehr oft in der Regel auf Kosten des anderen. Manche würden ihre Eltern vernachlässigen, als lästige Last abschütteln, den anderen das Lebensrecht beschneiden, treulos werden, uns an dem vergreifen, was des anderen ist, sich durch Lügen aus der Affäre ziehen, uns dem Neid und Begehren ergeben und so weiter und so weiter. Ohne Gesetz landen wir bei gnadenlosen Verhältnissen. Schaffen wir das Gebot ab, dann ist das auch die Abschaffung der Menschlichkeit. Doch, wir werden aus Gnaden selig, aber unser Heil wird gelebt in den Ordnungen der Liebe. Und es ist Gnade, wenn wir nach dem Scheitern am Gesetz angenommen werden und bleiben. Aber die Gnade hebt das Gesetz nicht einfach auf. Tora ist die Weisung Gottes, auch die Wahrheit über Gott. Und so kann man es ganz einfach sagen, Glaube führt immer zum Gehorsam. Gnade beschenkt mit dem Gebot. Das Gebot ist Gnade. Und die erste Geistesgabe ist das Gebot. Beziehung führt zu Erziehung. Heil wirkt sich aus in Heiligung. Und mein Verhältnis, das ich zu Gott habe, bestimmt dann auch mein Verhalten. Aber bitte nie die Reihenfolge vertauschen. Aus einem Verhältnis ein Verhalten. Aber ein Verhalten stellt niemals ein Verhältnis her. Meine Illustration habe ich hier sicher schon erzählt, nicht nur einmal. Ich bin ja der weltbeste Abwäscher gewesen nördlich der Alpen. Ich wasche begeistert ab. Ich bin schon vergeben, liebe Hausfrauen. Jetzt habe ich dann meinen Wirkungsbereich auch noch südlich der Alpen ausgedehnt. Ich mache es immer noch unheimlich gerne. Und eine meiner großen Identitätskrisen auf meine alten Tage war, als wir eine Küche bekommen haben, wo ein Geschirrspüler drin war. Ich wusste nicht mehr, wofür ich eigentlich gut bin, wofür ich jetzt noch gebraucht werde. So, das ist mal die eine Seite. Ich habe zu Hause natürlich auch immer abgewaschen und die Kinder waren da und haben das staunend betrachtet, aber nicht mitgeholfen. Lausiges Verhalten hebt aber ihr Verhältnis der Kindheit, der Kindschaft zu mir nicht auf. Wenn Freunde meiner Kinder gekommen sind und gesehen haben, wie ich der Schweißüberströmte am Spülstein stehe, haben sie gesagt, Herr Schneck, Sie haben so viel Arbeit, können Sie mir helfen? Klar, super Verhalten. Aber dieses Verhalten der Freunde meiner Kinder bringt sie nicht in ein Verhältnis der Kindschaft zu mir. Darum immer hübsch die Reihenfolge beachten. Leben mit Gott ist ein Leben in den Ordnungen der Liebe. Weil er liebt, gibt er das Gebot. Er lässt uns nicht verwildern. Und Gnade ist natürlich dann, dass wir auch nach dem Scheitern wieder angenommen werden. Wenn wir scheitern am Gebot, scheitern am Gesetz, sag's wie du willst, Gnade nimmt auch nach Scheitern immer wieder an. Wir werden angenommen als Gnade, aber Gnade hebt das Gesetz nicht auf, es ist eher anders. Ohne Gesetz, wie gesagt, landen wir bei diesen gnadenlosen Verhältnissen. Schaffen wir das Gebot ab, ist das auch die Abschaffung der Menschlichkeit. Und eine Kirche oder Gemeinde, die das Gebot verlässt, ist auch eine vom Geist verlassene Kirche. Hesekiel 8 bis 11 habt ihr das drinnen, dass die Herrlichkeit Gottes auswandert, weil sich mitten im Tempel, in Nischen und Kammern, überall der Götzendienst breit gemacht hat. Also Gott sagt, ich heile dich gern, ich helfe dir gern. Gott sagt, ich bin gern bereit, dir alle Krankheiten Ägyptens zu ersparen, aber mein Heilmittel ist das Gebot. Und das Gebot ist mein Gnadengeschenk an dich. Schlussrunde. Die vierte Lektion für unsere Teilnehmer am Wüstenseminar. Nach jedem Mara kommt ein Elim. 2. Mose 15, Vers 27. Sie kamen nach Elim. Da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und sie lagerten sich dort am Wasser. Nun, Mara ist nicht unbedingt Erhebung. Erziehung ist nicht immer angenehm. Aber weil man auch nicht ständig in den Bitterwässern seines Lebens herumschwimmen kann, kommt jetzt nach jedem Mara auch noch ein Elim. Im Text nach ist die Station in Elim eine sehr kurze Station, der Inhalt nach ist aber eher umfangreich. Sie wird genossen, man muss nicht viel darüber reden. Elim heißt Palmen, habe ich gefunden. Manchmal redet Gott viel mehr durch viel weniger. Das ist das Wunder seines Wortes, dass auch die Zwischenräume eine Botschaft tragen. Und so ist es so, dass nach dem intensiven Gottesdienst um ihrer Gesundheit willen eine Zeit des Ausruhens kommt. Erziehung ist notwendig, kann auch schmerzhaft sein. Darum schenkt Gott nach der Station Mara, was eben bitter heißt, eine Oase der Ruhe, des unkomplizierten, gelösten Seins mit ihm und in ihm. In Elim geschieht geistlich wahrscheinlich sehr viel, aber es muss nicht thematisiert werden, sonst wird die Ruhe schon wieder zum Stress. Sie lagern sich dort am Wasser wie Schafe zur Mittagsruhe. 12 Wasserquellen, 70 Palmbäume, das sind Symbolzahlen helfender, fürsorglicher Gemeinschaft, in der man einfach ruht. 12 und 70 sind Zahlen für die Gemeinde, für die Gemeinschaft, für eine Familie, ein Volk, das Gott mit Fruchtbarkeit gesegnet hat. Elim, das ist Gemeinde, fürsorgliche Gemeinde als Labsal und Schatten in der Hitze. Sie haben die Quellen mit frischem Wasser, sie haben ihre Palmen, die ihnen Schatten spenden. Sie haben einander einfach nur so, ohne Zweck, einfach so. Einfach da sein dürfen, ruhen dürfen. Das ist für ehemalige Sklaven etwas völlig Neues. Und so erfahren sie die Oase Gemeinde, wie Gott sie gern will. Zu Hause, ein Ort des Beisammenseins, Freude, Gelöstsein, Feiern, Erlöstsein. Diese Art von Gemeinde und Gemeinschaft ist oft auch die glaubwürdigste Art der Evangelisation. Es wirkt sehr anziehend. Evangelisation ganz ohne Konzept und Berechnung und Strategie. Aus dem fröhlichen Ruhen in Gott entsteht eine bergende Aura, in deren Schatten sich jeder angenommen weiß. Brauchen wir immer wieder, alle. Es ist unser Lebenselixier. Jeder sucht und braucht Annahme, Wertschätzung, zweckfrei und spontan, Nicht nur wegen dem, was er gerade leistet, was er gerade tut, sondern wegen dem, was er ist. Und je mehr das vorhanden ist, desto mehr atmet die Seele auf. Umgekehrt, der Entzug der Zuwendung setzt schnell wieder alte Muster in Kraft. Nichts ist so schmerzhaft für unser Herz und unsere Seele, wie ausgeschlossen sein, zurückgestoßen werden. Also Elim, die Oase der Ruhe, Schatten, süße Datteln, klares, frisches Wasser, Ausruhen, Freude an der Freude, Entspannung. Muss übrigens fast so gelernt werden, wie es arbeiten. Für westliche Christen ist Elim eine schwierige Station, weil dort so rein gar nichts geschieht. Und wenn gar nichts geschieht und gar nichts getan wird, das verursacht manchen fast mehr schlechtes Gewissen als Sünde. Aber das ist eine andere Geschichte. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass du so mit uns umgehst. Holz, das die bitteren Wasser unseres Lebens süß macht. Ein Holz, durch das wir Vergebung empfangen, das Holz vom Kreuz. Ein Holz, das uns auch zeigt, du verstehst uns, denn du hast alles selber durchgemacht. Ein Holz, das uns dann auch Liebe und Annahme signalisiert, das uns sagt, so sehr geliebt, so wertvoll, so willkommen, so begehrt, so sehr verlange ich nach dir. Und dann danke ich dir auch, dass du als Arzt unserer Seele das beste Heilmittel für die Seele hast und das ist nicht nur liebevolle Annahme, sondern das beste Heilmittel für die Seele ist dein Wort und ist dein Gebot. Und wir bräuchten so viel weniger Therapie, würden wir das Gebot halten. Und Herr, dann schenkst du auch so einen Fixpunkt der Ruhe. Lagern, still sein, genießen dürfen. Keine Etappe vor sich, sondern einfach ausruhen. Freude an dir, Freude aneinander. Und dass wir uns gemeinsam zuwenden, uns wertschätzen, Anerkennung. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was wir sind. Und das macht es sehr attraktiv und für andere auch einladend. Und so danke ich dir, Herr, auf diesem Weg auch, dass du so weise Ordnungen hast. Uns beschenkst mit Gebot und beschenkst mit Ruhe. Beschenkst mit Kraft, Gebot zu halten und mit der Freude Ruhe zu genießen. Ich danke dir, du lieber Herr, du gütiger Gott. Amen.